Ja, lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du durch und durch gesund bist. Ist einfach gut zu wissen, dass man es mit dir nicht, ja, mit so einem kranken, tattrigen alten Mann zu tun hat, der irgendwie die Welt nicht auf die Kette kriegt, sondern du bist kerngesund. Du weißt ganz genau, was du tust. Und wenn wir nah an dir dran sind, dann haben wir Leben pur. Und ja, immer wieder gibt's auch Alternativangebote. Und wir wollen dich bitten, Herr, dass du uns die Augen öffnest für die Methoden und Tricks Satans, um uns von, ja, deiner Kerngesundheit abzubringen, uns von deinem Leben zu trennen und uns auf breite Straßen zu führen, die aber am Ende doch von dir wegführen. Danke, dass du ein liebevoller Vater bist und dass du deinen Sohn geschickt hast, um uns nachzugehen in unserer Verlorenheit, in der wir uns alle befunden haben. Wir loben deinen herrlichen Namen. Amen. So, letztes Jahr hatten wir Good News als Thema. Warum Jesus alles ändert. Vielleicht erinnert ihr euch noch. Wenn nicht, könnt ihr gerne online nochmal alles nachhören, kostenlos auf der LaHoe-Website. Wir haben uns im Endeffekt das Evangelium angeguckt. Die gute Nachricht von Jesus Christus. Was bedeutet es jetzt? Warum brauchen wir es und was verändert jetzt das Evangelium von Jesus Christus in unserem Leben? Das heißt, wir haben uns letztes Jahr eigentlich mit dem gesunden Evangelium befasst. Und diesmal geht es mehr darum, wie wir vermeiden, auf ungesunde Evangelien hereinzufallen. Darum die Überschrift kerngesund. Und ja, oft sieht man halt den Unterschied erst im Detail, ne? Also ihr seht ja hier unsere schöne Avocado. Wie oft haben wir sie gekauft? Wie oft sah sie gut aus? Fühlte sich gut an? Und am Ende schmeckte sie scheiße. So ist es. Und so ist es leider auch im Geistlichen nicht selten. Uns beschäftigen also vor allem zwei Hauptfragen. Die erste, was ist der gesunde Kern des Evangeliums? Und zweitens, was sind die Methoden Satans, um uns ein falsches Evangelium zu verkaufen? Und es ist nicht einfach nur irgendwie so, ja komm, lass mal da ein bisschen mit beschäftigen, sondern die Bibel warnt immer wieder ganz, ganz viel davor, dass Satan seine Wölfe in Schafspelzen schickt. Die Bibel ist voll von Warnungen vor Irrlehren, vor Irrwegen, vor Irrlehrern, vor schlechten Leitern, die in die Irre führen. Und wir lesen im Neuen Testament ständig davon, dass die Apostel das wahre Evangelium gegen all die Falschen verteidigen mussten. Zum Teil auch sich verteidigen mussten gegenüber den anderen Verkündigern falscher Evangelien. Und nur um das mal in aller Schärfe zu verdeutlichen, möchte ich Galater 1, Vers 8 lesen. Wenn aber auch wir, also die Apostel nehmen sich da selber mit rein, wenn aber auch wir, also niemand ist gefeit davor, oder ein Engel aus dem Himmel, also auch das ist kein ausreichendes Argument, euch etwas als Evangelium entgegen dem verkündigen sollten, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, er sei verflucht. Das ist dieses Anathema, dieses verflucht. Es geht also nicht nur irgendwie um so ein Randthema christlichen Lebens, das man so mal kurz vor der Rente noch machen kann oder kurz vorm Sterbebett, naja gut, könnte man sich auch nochmal mit beschäftigen, sondern es ist etwas, das existenziell ist für den christlichen Glauben. Also, ab wann ist eine Lehre eine Irrlehre? Ab wann ist ein Lehrer ein Irrlehrer? Erstmal ganz einfach, wann immer eine Lehre etwas vom Evangelium Jesu Christi wegnimmt oder etwas hinzufügt, dann ist es eine Irrlehre. Und wer immer so etwas verbreitet, ist ein Irrlehrer. Aber nicht jeder Irrlehrer verdreht mit böser Absicht und durchtriebenem Kalkül oder aus Besessenheit oder Vorteilslust die Wahrheit zur Lüge. Ganz oft sind es selbst betrogene Betrüger oder, wie es im Timotheusbrief heißt, verführte Verführer oder, wie es Jesus sagt, blinde Blindenführer, die selber auf irgendwas reingefallen sind und das halt fleißig weitergeben. Aber es führt halt in die Irre. Insofern müssen wir nicht nur aufpassen, selbst nicht auf Irrlehren und Irrlehrer reinzufallen, sondern auch selbst nicht zu solchen zu werden. Wir hatten es bei der JK, einatmen, ausatmen, wir atmen ständig ein, wir atmen ständig aus, auch geistlich. Und das ist natürlich ganz besonders in Zeiten des Internets unfassbar relevant, weil wir ständig und super einfach ganz viel an Informationen, an Predigten, an Lehren, an Strömungen inhalieren können und auch ganz schnell irgendwas weitergeben können. Und das sich dann auch ganz schnell ganz weit verbreitet. Wenn ich früher irgendein Dünnschiss in meiner kleinen Heimatgemeinde im Dorf irgendwo in der Pampa erzählt habe, dann war das vielleicht nicht ganz so schnell viral, wie wenn ich das heute als eine gewisse Person und Persönlichkeit in die Welt setze. Also super wichtig. Und auch wenn viele Dinge gut aussehen, sich gut anfühlen, gut anhören, vielleicht auch logisch klingen, sind sie deswegen noch nicht automatisch auch kerngesund, sondern können vielleicht ja noch immer so ein bisschen eine Ecke gute Avocado haben und ihr wisst, wie viel man am Ende dann immer wegschneiden muss, ne? Also wird dann meistens nicht mehr als Guacamole für eine Portion oder so, ne? Also für ein Brot. Aber ein bisschen kriegt man vielleicht noch raus, aber das meiste ist verschimmelt. Oder auf der anderen Seite kann es dann manchmal schon einfach nur das kleine Quäntchen Sauerteig sein, ne? Was dann den ganzen Teig durchsäuert. Und zwar ganz, ganz toll klingt und auch ganz viele Dinge gut sagt, aber dann ganz toll trotzdem knapp vorbei ins Verderben führt. So, ne? Weil knapp daneben ist auch vorbei. Also, wir wollen uns ein paar grundlegende Schlachtfelder in diesen Tagen vornehmen, wo wir in dieser Zeit, aber das war bei manchen auch schon immer so, einfach merken, dass hier ganz hart gekämpft wird. Dass wirklich hart gekämpft wird. Ihr könnt es lesen, wenn ihr in euer Programm schaut. Wir haben ausgemacht als Thema Sünde. Was ist Sünde? Vergebung, Identität, Glauben und Schauen, Berufung und Veränderung. Man könnte noch mehr Sachen sagen, aber wir haben nicht ewig Zeit hier, ne? Und auch wenn man ganz, ganz viel ins Detail gehen könnte, schaffen wir nicht. Wir können nur grobe Schneisen schlagen. Wir wollen Grundprinzipien aufzeigen. Und bevor wir uns natürlich mit diesen ganzen Schlachtfeldern befassen, müssen wir natürlich uns mit dem grundlegenden Schlachtfeld befassen. Gottes Wort, der Bibel. Das heißt, ganz am Anfang, heute Abend, schauen wir uns an, wo wird um die Bibel, Gottes Wort, gekämpft und wie? Und ja, das ist jetzt auch nicht erst seit gestern so, das war von Anfang an so. Ganz von Anfang an. Könnt ihr in der Bibel lesen, dass die Apostel immer wieder, wie ich schon gesagt habe, sagen mussten, das nicht, das ja. Der nicht, der ja. Also, fangen wir mit der Bibel an. Sie ist immerhin die verschriftlichte Form von Gottes Offenbarung. Von den Propheten bis zu den Aposteln. Und sie enthält alles, was wir Christen wissen müssen. Was Gott möchte, dass wir wissen. Und das ist schon der erste Step, den wir machen. Das ist nämlich schon die Kernaussage zum gesunden Bibelverständnis. Die Bibel ist das verschriftlichte Wort Gottes. Sie ist irrtumslos. Sie ist vollständig. Und sie ist zeitlos gültig. Und damit stehen wir schon recht allein in der Christenheit. Nur mal so, um euch das klar zu machen. Für viele von euch, oder auch nicht, ist es so, jo, klar, abgehakt, check, klar, Wort Gottes, irrtumslos, vollständig, zeitlos gültig. Aber der Teufel steckt im Detail. Ne? Ja, klar, zeitlos gültig, aber das meint halt heute was anderes als damals. Gilt halt noch immer, aber halt heute anders. Ja, genau. Wir werden sehen, ich werde jetzt nicht immer nur heute allgemein bleiben, sondern vielleicht auch bei manchen Dingen mal konkret werden. Und vielleicht spreche ich mal über Personen oder Lehrschulen, die euch vielleicht eigentlich ganz wohlklingend in den Ohren sind. Lasst euch nicht auf den Schlips treten. Mir ist einfach wichtig, dass wir lernen, wachsam zu sein. Prüft alles und das Gute behaltet. Und ja, wir sollen uns nicht einfach nur so berieseln lassen, auch jetzt hier nicht. Lehnt euch nicht zurück. Das ist die schlimmste Haltung letztendlich in der Versammlung, wenn Gottes Wort verkündigt wird, zurücklehnen. Ne? Da fällt man nur aus dem Fenster und dann ist man tot. Ihr wisst, wie das läuft. So, also, nicht zurücklehnen, sondern nach vorne lehnen. Ja, im Bilde gesprochen, ihr wisst, was ich meine. Ihr dürft euch auch in eure Stühle lehnen. Aber es geht darum, nicht euch berieseln zu lassen und einfach nur so, jo, was Simon sagt, ist alles wahr. So, nee, kann ja sein, dass ich Schwachsinn erzähle, so. Wäre ja möglich. Glaube ich nicht, aber hey, ne. Sehr unwahrscheinlich. So, also, ne, wachsam bleiben. Und auch immer wieder sich klar machen, naja, mit vielen Dingen, ja, machen wir uns jetzt nicht so super beliebt. Auch nicht unter Christen. Das ist immer, wenn ich mich dann jenseits meines Tellerrands mit Themen befasse, immer wieder für mich etwas, das mich, oh, das ergreift mich, dass ich dann sehe ich jemanden, sag ich, oh, das ist so ein toller Typ. Das ist, oh, der erzählt so mit so einer Leidenschaft. Völlige Scheiße. So, aber ich mag den so, der ist voll sympathisch so. Der macht es auch cool, der ist auch irgendwie wertschätzend dabei. Aber, ja, irgendwie, bitte zeig's ihm so, weil, voll vorbei. An dem, wer Jesus wirklich ist. Oder was das Evangelium wirklich ist. Und gewöhnt euch dran, das wird euch auch immer wieder passieren. Vielleicht passiert es euch jetzt schon ständig. Vielleicht mehr, vielleicht weniger. Wir ecken an und warum sollten wir Christen auch nicht anecken? Ist doch unser Christus ständig angeeckt. Also gehört zum Christsein irgendwie dazu. Und leider je länger, desto mehr auch unter Christen. So, aber was ist jetzt die Bibel? Was sind jetzt ihre Funktionen? Wozu ist sie da? Ich meine, man kann vieles sagen darüber, wofür die Bibel da ist. Sie ist Gottes Manifest. Sagt, wo will er hin? Ne? Was sind so seine, was hat er vor? Autobiografie. Wer bin ich? Er stellt sich vor in der Bibel. Sein Liebesbrief an uns, klar. Chronik, wann ist was passiert, wie war das alles? Und ja, letztendlich auch eine Gebrauchsanweisung fürs Menschsein. Und man könnte noch mehr Funktionen nennen, aber alle sind sowieso umkämpft. Und insofern nehmen wir jetzt uns eine vor, und zwar die Bibel als Maßstab und Richter. Das ist heute das Beispiel, an dem wir uns das mal angucken, wie das läuft. Die Bibel als Maßstab und Richter. Ich lese mal zwei Bibelstellen zu dem Thema. 2. Timotheus 3, 16, 17. Alle Schrift ist von Gott gehaucht und nützlich zur Lehre. Zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes voll ausgerüstet ist, für jedes gute Werk ausgestattet. Und Hebräer 4, Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist. Sowohl der Gelenke als auch des Markes und ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und genau weil das so ist, hat Satan kein Interesse, dass du die Bibel ungefiltert zu dir sprechen lässt. Sondern möchte gerne irgendwie sein Statement dazwischen schalten. Er möchte gerne, dass es vorher durch seine Korrektur läuft. Denn am Ende könnte ja vielleicht die Bibel in deinem Leben Seele von Geist unterscheiden. Vielleicht die wahren Motive und Gesinnungen deines Herzens zutage fördern und benennen. Wäre ja vielleicht möglich. Und am Ende vielleicht sogar korrigieren. Ganz gefährlich. Und genau wie beim Evangelium Jesu insgesamt ist es auch bei der Bibel gleiches Ding. Die Grundprinzipien, die zwei Maschen, um die Bibel kraftlos zu machen. Entweder wird der Bibel etwas hinzugefügt oder es wird ihr etwas weggenommen. Gleiches Ding. Und dabei schon im Buch Mose, 5. Buch Mose 4, Vers 2, warnt Gott, ihr sollt nichts hinzufügen zu dem Wort, das ich euch gebiete. Und ihr sollt nichts davon wegnehmen, damit ihr die Gebote des Herrn, eures Gottes, haltet, die ich euch gebiete. Ja, das bezieht sich jetzt aufs Buch Mose, ne? In der Offenbarung. Ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört. Wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, die in diesem Buch geschrieben sind. Und wenn jemand etwas von den Worten des Buches dieser Weissagung wegnimmt, so wird Gott seinen Teil wegnehmen von dem Baum des Lebens und aus der heiligen Stadt, von denen ich in diesem Buch geschrieben habe. Offenbarung 22, 18, 19. Ja, klar, bezieht sich auf die Offenbarung, aber ist auch nicht Zufall, ne? Dass von Mose bis Offenbarung das den Schreibern, den Autoren, den Schreibern der Bibel wichtig ist, zu sagen, Leute, lasst die Finger davon. Nicht wegnehmen, nicht hinzufügen. Also ganz wichtig, der schriftlichen Offenbarung Gottes, der Bibel, nichts wegnehmen und nichts hinzufügen. Und ja, wir wollen jetzt einfach mal schauen, wie das so ganz praktisch läuft. Also, erste Methode, wir schauen uns zuerst an, wie wird der Bibel gern was hinzugefügt. Das kommt gerne in drei Gewändern. Erstens, der Bibel was hinzufügen durch zusätzliche Schriften. Zum Beispiel Apokryphen, gleich am Anfang, hart umkämpft, welche Bücher kommen jetzt in den Kanon und welche nicht. Da war also gleich am Anfang der Bär am Steppen. Oder vielleicht schon was gehört vom Buch Mormon, ne, was sozusagen die Mormonen haben zusätzlich zur Bibel von einem Engel gezeigt, wo sie es ausgraben sollen, die goldenen Platten, die vom Propheten vor Jahrhunderten da vergraben wurde, damit sie es jetzt finden dürfen. Oder die Wachturm-Zeitschrift bei den Zeugen Jehovas, die im Endeffekt immer wieder klar macht, wie muss das ausgelegt werden, was da steht. Und letztendlich ist auch der Koran bei den Muslimen nichts anderes als eine späte Korrektur der verfälschten Bibel. Letztendlich geht es in die gleiche Richtung. Und vielleicht ist es jetzt für dich nicht so die größte Gefahr, dass du sagst, so, jo, ich habe jetzt nicht so heftig viel Interesse am Buch Mormon und die Wachturmgesellschaft, die Zeitschrift habe ich jetzt auch nicht abonniert und naja, als Moslem verstehe ich mich nicht. Aber wir müssen uns einfach mal klar machen, Millionen von Menschen, die an Gott Interesse haben, fallen auf diese Schriften rein. Millionen von Gläubigen ist es zum Fallstrick geworden. Die zweite Methode, der Bibel etwas hinzuzufügen, auch ganz beliebt, durch persönliche Offenbarung. Zum Beispiel war das eben beim Propheten Mohammed so, der ja vom Engel Gabriel bestimmte Dinge gehört hat, die er dann gesagt hat und später wurde es dann aufgeschrieben und so, ne? Wo er im Endeffekt die christlichen Lehren ergänzte oder korrigierte. Das war zum Beispiel auch bei den Adventisten so, wo ihre Gründerin Ellen White ganz besonders inspiriert vom Heiligen Geist ganz besonders wichtige und über die Bibel leider hinausragende Prophetien zu sagen hatte, die sich auch am Ende des Tages selten erfüllt haben oder auch einfach nie. Und es ist leider auch, und jetzt kommt das Ganze uns im Regelfall dann schon ein bisschen näher, auch in der pfingstlerisch-charismatischen Bewegung, auch ein wiederkehrendes Phänomen, dass die Grenzen zum Esoterischen hart umkämpft sind und immer wieder verschwimmen. Und wir haben auch diese prominente südkoreanische Sekte, Shincheonji, wo da der Führer, der Paraklet ist aus dem Johannesevangelium, laut eigener Aussage, der Heilige Geist letztendlich, und viele andere Titel noch für sich in Anspruch nimmt und Zehntausende von Christen ihm auf den Leim gehen. Und auch hier in Deutschland Rattenfängerei betreiben. Und ich kenne Leute, die dann Jahrzehnte in deine Heimatgemeinde gegangen sind und dann irgendwann da landen, weil die auch ganz geschickt sind, wie sie dich fischen. Und naja, letztendlich kann das aber auch bei jedem von uns passieren. Also da müssen wir nicht immer zu anderen gucken, sondern, jo, Gott hat mir gesagt, du sollst mich heiraten. Genau, ist klar. Wie viele Leute habe ich schon so argumentieren hören, um dann sich im Regelfall die Frau klarzumachen. Selten geht's andersrum. So, ja. Oder ja, Gott hat mir gesagt, ich weiß, es ist zwar im Kontext der Bibel gerade ganz anders gemeint, diese Bibelstelle, aber Gott hat zu mir gesprochen, ich verstehe das halt jetzt so. Nee. So, nee, einfach nein. Und dann merken wir, das hat dann doch schon mal mehr mit uns zu tun. Und nur mal einen prominenten Namen zu nennen. Vielleicht schon mal gehört. Leo Bigger. ICF Zürich. Oh, jetzt wird's brandgefährlich. Obacht. Seit Jahren ist es so, wenn er bei Konferenzen von der Bühne runterkommt, dann spürt er eine Hand auf seiner Schulter. Das ist natürlich die ermutigende Hand Gottes, die ihm sagt, gut gemacht, mein Junge. Okay, I don't know. So, irgendwann hat Gott zu ihm gesagt, schmeiß alle Bücher raus. Außer deine eigenen, das ist ja Bestseller, ne? Weil ich will dir jetzt neue Quellen geben. Und seitdem setzt er sich immer montags auf einen geweihten Stuhl, den er dem Herrn geweiht hat, wo ein offenes Portal in den Himmel ist, O-Ton von ihm, wo ein dauerhaft offenes Portal in den Himmel ist und er in der Gegenwart von Engeln dann aufschreibt, was Gott ihm fadengrad jetzt sagen möchte. Ich weiß nicht, was das mit dir macht, so, ja, aber erstmal, okay. Also versteht ihr, versteht mich nicht falsch, so, ja. Er argumentiert so, natürlich, klar, so, wenn du immer am gleichen Ort betest, dann ist da ein Dauerportal in den Himmel offen. So, ne? Also klar, ich gehe immer auf den gleichen geweihten Stuhl, hole mein gleiches Buch und damit das geweihte Portal auch immer mit mir mitgeht, nehme ich halt das Buch immer mit, ne? Weil den Stuhl kann ich ja nicht mitnehmen. So, aber ihr merkt so, was ist für ein Denken? Alter, was, wo bist du da unterwegs, Bruder? So, ja, und ich sag ganz bewusst Bruder, weil so, ich will ihm jetzt gar nicht sein Heil absprechen, aber nur um mal zu verstehen, so, okay, was geht da ab bei dir, Bruder? So, hm? Und nochmal, ich will da gar nicht irgendwie die ganze Bewegung verteufeln oder sagen, Leo Bigger, Medium des Satans, will ich gar nicht sagen. Ich will nur, dass wir wachsam sind, dafür so auch mal zwischen den Zeilen zu lesen und zu hören, okay, was sind die Dinge, die die Leute noch so von sich geben? Und einfach weil, ich sag's nochmal, die Wölfe in Schafspelzen kommen. Die kommen doch nicht als blutverschmierter, nach toten, stinkender Werwolf, der da so auf dich zustürmt. Nee, das ist so, meh. So kommen die daher. Und wie gesagt, ich will da gar nicht irgendwas über irgendwen brechen. Aber ich will nur aufmerksam machen. Und wir müssen uns klar machen, Satan streut Unkraut unter den Weizen. Da mag ganz viel Gutes laufen. Da mag auch ganz viel Berechtigtes sein. Aber Satan hat kein Interesse, eine Unkrautecke aufzumachen, wo dann schon das Schild rausragt, hier Unkraut, bitte man. Sondern einfach mal überall so ein kleines bisschen was dazwischen. Das ist das Problem. Deswegen können auch gute Leute hardcore auf die Nase fallen irgendwann. Und ja, jahrzehntelang tolle, inspirierende Predigten halten und dann halt bei der Sekretärin auf die Nase fallen. Passiert. Und dann nicht einfach ehrliche Buße tun und sagen, ja, Herr Jesus, ey, war Mist von mir, sondern dann das Vertuschen oder Geld veruntreuen und so. Und man einfach merkt so auch ab einem gewissen Punkt der Bekanntheit, da bist du mehr in einem Fokus und da kommt es dann auch gelegentlich vor, dass das einfach auch mehr an dir zieht und es mehr Schlachtfelder auf einmal gibt, als wenn ich da so ein Hinterwaldpastor bin, irgendwo, den keiner kennt, wo ich sage, jo, ist auch ganz bequem, weil ehrlich gesagt, Satan hat mich nicht so heftig auf dem Schirm wie irgendjemanden, der zu Tausenden spricht, so, ne? Also, will das auch gar kein Böse auslegen immer, aber ist trotzdem mit Vorsicht zu genießen. Dritte Methode, der Bibel etwas hinzuzufügen durch menschliche oder kirchliche Tradition. Das sind natürlich unsere ganzen, ich sag mal, alten Kirchen, Katholiken, die orthodoxen Kirchen, die anglikanischen Kirchen auch ein Stück weit. Natürlich ganz besonders gefragt. Ich meine, ne, da rangiert dann gern die Tradition auf Augenhöhe mit der Bibel. Die Bibel ja, aber Tradition sagt. Aber das kann auch in jeder Gemeinde von uns sein, wo du irgendwelche Dogmen hast, die so übelst mächtig sind und so gar nicht so super viel Fuß auf der Bibel haben, sondern so vielleicht noch so ein Eckchen und dann auf einmal alle Rock und Zopf tragen müssen. Ja? Hä? Woher nochmal? Naja, Frauen sollen sich doch fraulich kleiden, Frauen sollen keine Männerklamotten tragen. Ja, aber guck mal, Bruder, in der Zeit, als es geschrieben wurde, haben die Männer Gewänder getragen. So, ja, also, du verstehst den Punkt so? Aber, nee, Rockzopf muss sein, so, ja? Und auf der anderen Seite kann auch gerne mal Kultur, also einfach reine menschliche Kultur sich auch reinmischen. Dass du so auf einmal sagst, so, ja, nee, tanzen beim Lobpreis? Nein. Das macht ein Christ nicht. Vielleicht macht es einfach nur kein Deutscher, ne? Aber das hat eigentlich mit Jesus erstmal nichts zu tun. Wenn du die Bibel guckst, doch, Christen, also beziehungsweise Gottes Männer machen das. Also insofern viel Spaß bei Judiths Workshop, ne? Grüße gehen raus. So, und jetzt auch hier wieder ein prominentes Beispiel. Ein prominentes Beispiel. Kennt ihr wahrscheinlich alle. Johannes Hartl. Super sympathischer Typ. Kann richtig gut reden, richtig gut argumentieren. Ist auch super wertschätzend. Hat eine gute Diskussionskultur, wirklich. Eine gute Streitkultur. Zieht über niemanden her. Ist ein messerscharfer Denker. Wow. Und ey, ich könnte ihm stundenlang zuhören. Aber der stellt sich volle Kanne hinter seine Kirche. Mit allem Papsttum, mit Tradition auf Augenhöhe mit der Bibel, mit der Stellung von Maria. Ich meine, die ist ja sündlos, weil sonst hätte sie ja Jesus nicht auf die Welt bringen können. Ne? Mit der Verehrung der Hostien, also des Brotes bei der Mahlfeier. Das muss man einfach wissen. Das ist nicht einfach nur der nice Dude von nebenan, der richtig coole Sachen sagen kann und auch tut so. Aber der steht auch noch für was anderes. Und es muss uns bewusst sein. Und da dürfen wir nicht einfach auf Durchzug oder auf Einzug schalten und sagen so, yo, Hartl, Bro. So, ja. Wie gesagt, ich kann mir vieles von ihm anhören und ich kann auch viel von ihm lernen. Ich kann auch von Nichtchristen vieles lernen übrigens, by the way. Ja, so. Das heißt gar nicht, dass die Person jetzt irgendwie super geistbegabt ist. Das heißt einfach nur, dass ich viel zu lernen habe. So, das sagt gar nichts über die Person aus, dass ich von der viel lernen kann. Und man kann von ihm viel lernen. Aber eben auch nicht nur Gutes. Und ja, das ist dann so ein bisschen, da muss man sich dann überlegen, wir haben damals, als er noch ganz unbekannt war, aber noch nicht so gehypt war wie heute, so, ja, laden wir den mal zu den Basislagertagen ein, so. Stand schon auch mal auf einem Wunschzettel, verstehe ich auch. Cooler Redner. Aber für das er steht, will ich ihn eigentlich nicht pushen. Jemand, der sagt, die Reformation war objektiv und ganz klar eine Sünde. Also, eigentlich gut, schön, dass Gott daraus noch ganz gnädig was gemacht hat, aber eigentlich war das die totale Sünde von Luther, da diesem System katholische Kirche ins Angesicht zu widerstehen, aus eigenen Gewissensgründen. Und ich verstehe, wie er das argumentiert. Ich verstehe auch, wie er darauf kommt. Ich verstehe auch, wie er tickt. Ich kann es voll nachvollziehen. Und ich finde es ja auch gut, wenn jemand nicht einfach nur so dekonstruktivistisch alles über Bord schmeißt, was er so in seiner Gemeinde gelernt hat. So, nee, gar nicht. So, ich finde es schon schön, wenn jemand sagen kann, hey, ich habe da so viel Gutes mitgenommen, ich will es jetzt nicht einfach über Bord schmeißen. So, ja, aber wir sollten nie betriebsblind werden. Und es kann uns genauso passieren. Also, die drei Methoden Satans, um den Gehalt der Bibel zu verwässern, ihr was hinzuzufügen. Durch Schriften, durch persönliche Offenbarung, durch irgendeine Form von Tradition. Und die andere ist, der Bibel was wegzunehmen. Und auch das tut Satan auf drei verschiedene Weisen. Und ganz gut verdeutlicht wird es im Gleichnis vom vierfachen Acker. Könnt ihr mal aufschlagen, Lukas 8, Vers 5. Lukas 8, Vers 5 bis 15 lese ich. Geht natürlich in der Stoßrichtung dieses Gleichnisses im Kern erstmal in eine andere Richtung. Aber ich denke, ihr versteht schon, wie es heute zu uns sprechen kann, auf welche Weise es auch genau zu unserem Thema passt. Also Lukas 8, Vers 5. Wenn es hier um Gottes Wort geht, hören wir heute die Bibel. Der Sämann ging hinaus, seinen Samen zu säen, und indem er säte, fiel einiges an den Weg, und es wurde zertreten, und die Vögel des Himmels fraßen es auf. Und anderes fiel auf den Felsen, und es ging auf, aber verdorrte, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und anderes fiel mitten unter die Dornen, und indem die Dornen mit aufwuchsen, erstickten sie es. Und anderes fiel in die gute Erde und ging auf und brachte hundertfache Frucht. Als er dies sagte, rief er aus, wer Ohren hat zu hören, der höre. Seine Jünger aber fragten ihn, was dieses Gleichnis denn bedeute. Er aber sprach, euch ist es gegeben, die Gleichnisse der Herrschaft Gottes zu wissen, den übrigen aber in Gleichnissen, damit sie sehend nicht sehen und hörend nicht verstehen. Und ja, ne? Ohne den Geist Gottes kann man tausendmal die Bibel lesen und sie doch nicht richtig verstehen. Dies ist aber die Bedeutung des Gleichnisses. Der Same ist das Wort Gottes. Die aber an dem Weg sind die, welche hören, dann kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihren Herzen weg, damit sie nicht glauben und gerettet werden. Die aber auf dem Felsen sind die, welche, wenn sie hören, das Wort mit Freuden aufnehmen, und diese haben keine Wurzel. Für eine Zeit glauben sie, und in der Zeit der Versuchung fallen sie ab. Das aber unter die Dornen fiel, sind die, welche gehört haben und hingehen und durch Sorgen und Reichtum und Vergnügung des Lebens erstickt werden und nichts zur Reife bringen. Das in der guten Erde aber sind die, welche in einem redlichen und guten Herzen das Wort, nachdem sie es gehört haben, bewahren und Frucht bringen mit Geduld. Und auch dieser kleine Halbsatz am Ende ist super wichtig, denn ganz viel falsche Richtung schlagen wir aus Ungeduld ein, weil wir gerne mehr sehen wollen, schneller, höher, weiter. und uns mit dem Kleinen ungern zufrieden geben. Aber schauen wir rein. Also erste Version oder erste Methode, wie Satan versucht, der Bibel etwas wegzunehmen. Vers 12. Die aber an dem Weg sind die, welche hören, dann kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihren Herzen weg, damit sie nicht glauben und gerettet werden. Also, ja, Methode 1. Satan versucht, einfach die Bibel von uns fernzuhalten. Ganz einfach. Dass die Bibel im Schrank, im Regal, auf dem Schreibtisch liegt, aber bloß nicht in deiner Hand. Dass du sie einfach links liegen lässt. Also, Methode 1, einfach gar nicht in der Bibel lesen. Methode 2, Vers 13. Die aber auf dem Felsen sind die, welche, wenn sie hören, das Wort mit Freuden aufnehmen, und diese haben keine Wurzel. Für eine Zeit glauben sie und in der Zeit der Versuchung fallen sie ab. Also Methode 2. Satan versucht zu verhindern, dass die Bibel in uns Wurzeln schlagen kann. Und wir in der Bibel Wurzeln schlagen. Und wie sieht es praktisch aus? Wir picken uns ganz begeistert all die schönen und ermutigenden Bibelverse raus, die uns ganz fantastisch den Bauch pinseln. Wir lassen uns super gern von der Bibel ermutigen auf irgendwelchen Postkarten oder in irgendwelchen WhatsApp- oder Signal-Slides oder ja, auf unserer Facebook-Seite oder wo auch immer. Kalendersprüche hoch und runter. Ne? Und am Ende des Tages lesen wir die Bibel eigentlich immer nur als Bestätigung unserer eigenen Ich-Zentriertheit. Ja, Gott liebt mich, ich bin ein Königskind, ich bin so geliebt, Gott mag mich, er nimmt mich an, wie ich bin. Das stimmt ja alles. Aber da gibt es auch eine andere Seite. Gott liebt dich, wie du bist, aber er will nicht, dass du bleibst, wie du bist. Denn wie du bist, bist du ziemlich kaputt. So, er nimmt dich an mit all deiner Kaputtheit, aber er will dich ganz machen. Er will dich heil machen. Er will nicht, dass du krank bleibst. Denn krank nimmt er dich an. Aber er will, dass du am Ende gesund aus der ganzen Nummer rauskommst. Und wann immer es dann heißer wird und mal kritische Nachfragen kommen, naja gut, aber in der Bibel steht doch auch dies oder jenes, so die ganzen harten Bibelverse so und schlachte das ganze Volk ab, vom Greis bis zum Ungeborenen, so. Ja, das ist schon eigentlich uncool, Gott, ne? Nee. So nicht, mein Freund, ja? Also, oder dann kommen Fragen, die wir nicht beantworten können, oder dann kommt jemand mit einer knitzigen Frage um die Ecke, wo ich sage so, oh ja, du hast recht. Habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Ja, weil man sich nicht viele Gedanken gemacht hat bisher. Sondern immer sich die schönen Erbsen rausgezählt hat. Aus dem Wort Gottes. Und man keine Wurzeln hat. Und die Wurzel, die Bibel keine Wurzeln in uns. Tja. Dann kommt die dritte Methode. Vers 14. Das aber unter die Dornen fiel, sind die, welche gehört haben und hingehen und durch Sorgen und Reichtum und Vergnügungen des Lebens, im Markus-Evangelium heißt es, die Begierden nach allem anderen, erstickt werden und nichts zur Reife bringen. Also Methode 3. Satan versucht, die Bibel mit unseren eigenen Vorstellungen, Maßstäben, Prägungen, Prioritäten und all dem, was wir so denken, was richtig wäre, und was die Welt denkt, was richtig wäre und was in unserer Zeit als richtig gilt und was in unserem Umfeld gut ankommt, alles so schön zu vermischen. Und dann wächst es miteinander auf. Und das Wort Gottes, was eigentlich mal gedacht war, wie ein scharfes Schwert zu scheiden zwischen Seele und Geist, ist auf einmal stumpf geworden und hat gar keine Kraft mehr, einen Unterschied zu machen in unserem Leben. Weil das alles so verwoben ist. Ja, da meint er ja eigentlich nur das. So dieses ganz klassische, sollte Gott wirklich gesagt haben? Nein, denn an Gott weiß, an dem Tag, da du davon isst, da wirst du, werden dir die Augen aufgetan, du wirst sein wie Gott. Und schau dir mal an, Alter, sieht doch nice aus, die Frucht. Was glaubst du, was in dir vorbeigeht, wenn du von der nicht isst? Was für Erfahrungen und was für Erkenntnisse gehen dir verloren, wenn du von der Frucht nicht isst? Wo wir auch ganz viel einfach nur biblische Wahrheit aus Sorge anzuecken, gar nicht mehr lieber sagen. Und das auch in der Verkündigung. Ich meine, jetzt mal Hand aufs Herz. Wie oft hört ihr eine Predigt über Sünde, über Hölle, über Verdammnis? Klingt ja auch nicht geil. Verstehst du? Damit kannst du auch keinen Blumentopf gewinnen. Aber wer will schon Blumentopf, Leute? Also, ganz ehrlich, ich habe eh nicht so einen grünen Daumen, aber anderes Thema. So, ja, worum geht's denn? Worum geht's denn? Es geht doch nicht darum, dass die Leute sagen, yay! Und mit einem großen Yay den breiten Weg ins Verderben gehen. Das ist doch nicht, worum es geht. Das ist nicht, worum es geht. Und ganz oft sind auch wir gefragt und in der Gefahr, die Bibel so umzudeuten, dass sie uns bequem wird, dass sie passt, dass wir gar nicht so einen Anstoß mehr nehmen müssen an dieser Bibelstelle, die eigentlich ziemlich deutlich und ziemlich kleine Aussage trifft, die uns aber nicht gefällt. Und dann drehen wir halt hier und da und dort und dann können wir sagen, ah, das war alles ganz anders gemeint. Und auch hierfür gibt es ein aktuelles Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, Worthaus, schon mal gehört. So eine bibelkritische Plattform liberaler Theologen, Thorsten Dietz, Siegfried Zimmer, das sind so Leute. Die können auch richtig gut reden. Die sind auch sehr wertschätzend, wenn die über uns Fundamentalisten reden. Ey, die Bibeltreuen verstehen es halt so. Ey, die können es auch nicht anders. Die sind halt so getrimmt. Die haben halt so die Brille auf. Das ist auch okay. Hey, sind alles liebe Brüder und Schwestern. Aber ey, die sind halt voll auf dem falschen Dampfer. Ist auch alles ganz nett und lieb. Aber eigentlich musst du das alles ganz anders verstehen. Und am Ende ist Jesus einfach nur noch ein Revolutionär vor 2000 Jahren, der halt, ja, gesetzliches Pharisäertum mal ein bisschen aufmischen wollte. Und gar nicht mehr der am Kreuz für uns gestorben ist, stellvertretend. Und dann, ja, wird es alles so ein bisschen zahnlos. Und, ja, vielleicht mal gehört, die evangelische Hochschule Tabor, Marburg, da sind die hardcore am Werk. Oder Gnadau am Gemeinschaftsverband, voll durchsetzt von dieser geistlichen Stoßrichtung. Und selbst beim ERF haben sie längst die Tür drin. Nur um euch mal was zu sagen, wo das überall wuchert, wo das überall um sich frisst. Dieses, ah, clever. Ey, das ist voll gut, Mann. Ey, danke, Bruder. Ey, weil so lässt sich eigentlich alles vereinen. Unser heutiger Zeitgeist, was die Wissenschaft so sagt, jo, die Bibel, die passt da genauso rein und das, was ich noch will. Cool, dann ist ja Christsein doch nicht so blöd. So läuft's aber nicht. Das ist das Problem. Also, eigentlich soll Gottes Wort in uns hundertfach Frucht bringen. Mit Geduld. Gottes Wort soll Geist von Seele scheiden. Und uns klar machen, was ist jetzt fleischlich, was jetzt alter Mensch, was warst du mal? Magst es aber noch? Ziehst dich noch zu hingezogen? Er fühlt sich noch zu hingezogen? Hast du noch immer nicht losgelassen, aber führt weg von Jesus. Und lass es los, Bruder. Denn wenn Gott dir was wegnimmt, nur um dir was Größeres zu geben, wenn Gott was wegschneidet, dann war es Laub und nicht Frucht. So, aber ey, das ist halt nicht nur cool. Ne? Habt ihr ja gehört. Wenn man dann so nach x Jahren Christsein merkt, so ja, bin eigentlich irgendwie... Ja, doch mehr so ein Schimmelpilz als so eine Sonnenblume so, ja. Also irgendwie kann man sich dann doch leidlich weniger auf sich einbilden, als man es immer dachte. So. Ist halt nicht so angenehm. Also, der Kern des Glaubens ist überall dort nicht gesund, wo dem Evangelium Jesu Christi etwas weggenommen wird oder hinzugefügt wird. Und es fängt bei seinem Wort an, dem so oft was weggenommen oder hinzugefügt wird. Und das macht Satan gern, indem er die Bibel ergänzt um Schriften, persönliche Prophetien und Eindrücke und um Traditionen. Und er nimmt gerne was weg, indem er einfach versucht zu verhindern, dass wir überhaupt in Gottes Wort lesen. Dass wir uns in Gottes Wort auskennen. Und auch die harten Worte der Bibel einordnen lernen. Und dass wir ihr bedingungslos vertrauen. Auch da, wo sie unserer Prägung dieser Welt widerspricht. Halt als Gottes Wort. Das nicht harmlos, sondern heilsam sein will. Und insofern wollen wir uns dieser Tage mit ein paar anderen Schlachtfeldern befassen, ja, wo Satan auch ganz viele Methoden hat, um uns die gute Nachricht zu verwässern, faulig zu machen, madig zu machen. Ich will beten. Herr Jesus, danke, dass du den Weg bis zum Kreuz gegangen bist, dass du bis zum Ende angeeckt bist. Und wir loben und preisen dich dafür, dass du gesagt hast, ich schicke euch einen Tröster, der in euch das möglich macht, dass das auch in eurem Leben Realität wird. Dass ich ganz bei euch bin und danke, dass du tatsächlich deine Kinder hast vor den Löwen singen und als Feuerfackel dich loben lassen. Im Gefängnis Lieder anstimmen lassen, wo es dunkel und kalt und unschön war. Wir haben Angst vor dem Leid. Wir haben Angst vor der, ja, vor der Ausgrenzung. Wir haben Angst vor Verfolgung. Wir haben Angst davor, dass Menschen uns nicht mögen. Das ist nicht angenehm, das ist nicht schön. Aber Herr, bitte mach uns immer größer und wichtiger, was du von uns hältst. Viel wichtiger, als was Menschen von uns halten. Und mach in unserem Leben, in unserem Herzen, in unserer Beziehung zu dir Gottesfurcht immer viel größer als Menschenfurcht. Dass wir nicht auf die Nase fallen und am Ende des Tages ganz engagiert an dir vorbeisprinten. Und du sagst, ey, ihr meint zwar in meinem Namen Wunder getan zu haben, Dämonen ausgetrieben zu haben, 1000 schöne Dinge getan zu haben, aber ich habe euch nie gekannt. Für mich habt ihr das nie getan. Mit mir habt ihr das nie gemacht. Herr, das wollen wir nicht. Und bitte zeig uns dieser Tage, wo wir vielleicht in der Gefahr sind, auf Tricks von Satan reinzufallen, in Früchte zu beißen, die eigentlich nicht gut für uns sind. Herr, lehr uns neu Vertrauen in dich und dein Wort. Wir loben und preisen deinen Namen. Bitte segne diesen Abend noch mit allem, was heute passiert, ob schlafen oder Gemeinschaft. Amen.